Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 20. März. Und ich freue mich, dass bei mir sind heute Stefanie Dirks und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo Christian.
Hallo.
Ja, lass uns auf die letzten Tage zurückgucken, was ist passiert im Energiemarkt. Sehr, sehr viel. Ich selbst bin gerade in Hamburg. Wir sind mit einer kleinen Delegation von Energate unterwegs und haben uns gestern den Energiebunker der Hamburger Energiewerke angeguckt und waren am Standort Moorburg, wo HIW und Luxcara einen großen Elektrolyseur bauen. Also wir sind ein bisschen auf einer Lernexkursion. So Themen, auf die wir sicherlich dann auch noch mal drauf eingehen können, aber es passiert sehr, sehr viel momentan im Energiemarkt. Der Iran-Krieg zeigt immer größere Folgen, jetzt gerade durch jüngste Angriffe auf LNG-Produktionsanlagen in Katar, vorher durch einen Angriff auf ein Gasfeld in Iran. Es gibt Preisbewegungen und es stellt sich mittlerweile fast nicht mehr die Frage, aber wir gehen vielleicht trotzdem mal damit rein. Ich würde gerne mal von euch wissen, sind wir schon wieder in einer Gaskrise, wie wir sie vor 4 Jahren auch hatten?
Ja, also ich glaube, es ist schon in gewisser Weise eine Krise, wobei es ist eine Preiskrise, würde ich sagen, keine Mengenkrise, weil wir ja, sage ich mal, von Gas und Erdöl aus dem Bereich gar nicht so beliefert werden. Aber es ist halt ein weltweiter Markt und deshalb steigen auch hier die Preise. Wir hatten letzte Woche Erik Höhne, den Vorstand von der Enervi, zu Besuch und der sagte, ja, es ist wieder eine Krise, aber wir sind diesmal viel besser vorbereitet. Wir haben da schon unsere Strukturen, wir treffen uns täglich und analysieren die Lage, gucken, wie wir mit dem Markt umgehen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch in anderen Unternehmen so der Fall, dass sie mittlerweile besser auf solche Vorkommnisse einfach vorbereitet sind.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, dass wir ja eben nicht direkt abhängig sind von Erdgaslieferungen aus Katar. Aber dadurch, dass wir jetzt in einem Markt sind, der stark von LNG-Importen geprägt ist, haben wir natürlich eine große Preisabhängigkeit und das sehen wir jetzt natürlich. Ne? Also vor 4 Jahren hatten wir eben tatsächlich Sorge um Mengen und wussten nicht, kommt genügend Erdgas her, aber jetzt sind es die Preise.
Und man sieht auch, die sind deutlich gestiegen. Also mittlerweile liegen die Gas-Kurzfristpreise bei über 60 Euro. Zum Vergleich, vor dem Iran-Krieg lagen sie bei ungefähr 30 Euro. Also die haben sich mal eben verdoppelt und die ziehen auch die Strompreise mit sich. Und was jetzt aber auch noch dazu kommt und was jetzt neu ist, es sind jetzt auch die Terminmarktpreise, also die langfristigeren Preise, die deutlich anziehen. Was heißt, der Markt geht davon aus, das ist jetzt nicht übermorgen vorbei mit diesem Krieg, sondern das wird länger anhalten, beziehungsweise wenn der Krieg dann irgendwann mal vorbei ist, wird es wahrscheinlich auch noch Nachwirkungen haben, weil diese Anlagen ja dann nicht sofort wieder funktionieren, sondern die müssen ja dann erstmal wieder repariert werden und die ganze Infrastruktur muss ja dann erstmal wieder aufgebaut werden.
Ja, das hat sich vor allem gestern, glaube ich, auch im Markt dann gezeigt, diese Preisbewegung, weil tatsächlich ist das, glaube ich, ein interessanter Aspekt zu sehen, dass vor allem die kurzfristigen Preise stark nach oben gegangen sind und Handelsprodukte, die etwas weiter entfernt liegen, Richtung Jahresende, diese Preisbewegung noch nicht so stark mitgemacht haben. Aber das hat sich seit gestern, glaube ich, deutlich geändert und wir sehen ja jetzt auch mehr Einfluss bei den Strompreisen. Auch da geht es nach oben, eben weil Erdgas ja auch für die Stromerzeugung genutzt wird und dann über den Merit-Order-Effekt dann immer preissetzend ist. Und da sind wir, glaube ich, gleich schon mal bei einem schönen Thema, das wir gleich noch ein bisschen weiter diskutieren können. Bei den Gaspreisen ist es immer noch so, dass die Winterpreise niedriger sind als jetzt zum Beispiel die Sommerpreise. Das macht natürlich die Gasspeicherbefüllung über den Sommer schwierig, weil es einfach keinen wirtschaftlichen Anreiz gibt für die Gashändler, jetzt Gas einzuspeichern, weil Gas momentan eben für kurzfristige Beschaffungszeiträume teuer ist, längerfristig momentan eher noch günstig. Aber auch das scheint sich jetzt anzugleichen. Wir können dazu noch gar nicht so viel sagen. Und das ist jetzt ein Handelstag, der sozusagen jetzt auch nochmal dazwischen liegt, wo sich dieser verschärfte Krieg der sich auch eben auf die Energieinfrastruktur massiv auswirkt, dann in den Preisen abbildet. Das werden wir sicherlich in den nächsten Tagen nochmal intensiver verfolgen können.
Das Thema Gasreserve liegt auch bei Frau Reiche auf jeden Fall auf dem Tablett. Also generell sieht die Wirtschaftsministerin ja noch keine Krise, jedenfalls keine Versorgungskrise, aber natürlich auch die Probleme bei den Preisen, kümmert sich aber gerade erstmal um die Spritpreise. Das war ja dann auch jetzt diese Woche der große Aufreger mit dem Kraftstoffmaßnahmenpaket, was jetzt in Windeseile durch den Bundestag geht. Und Stichwort nur noch einmal am Tag Spritpreise erhöhen an den Tankstellen, Beweislast umkehren bei der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht, ein ziemlich scharfes Schwert an der Stelle. Und Freigabe der Ölreserve natürlich, was auch nicht alle gut finden. Also generell haben wir hier einen ganz schönen Aktionismus und auch eine gewisse Nervosität in der Politik. Ich denke auch, das nächste Thema sind dann die Gaspreise. Frau Reiche sieht eigentlich keinen akuten Handlungsbedarf, sagt, mit 22% in den Speichern kommen wir ausreichend aus dem Winter. Und 64% der Kapazitäten für den nächsten Winter seien bereits gebucht oder vorgebucht. Das sei ein gutes Signal. Aber in der Tat, zumindest das Thema Gasreserve will sie jetzt anpacken. Also da sind Gutachten geplant, es soll einen Dialog geben mit den Speicherbetreibern und ich denke, da wird dann auch, es soll zum nächsten Winter da auch was kommen in der Hinsicht.
Ja, ich finde es tatsächlich ganz interessant, wenn ich auch auf mich selber gucke. Wir bereiten den Podcast ja eigentlich gedanklich schon die ganze Woche über, weil wir die Themen angucken und überlegen, was sind die großen Themen und über was wollen wir am Ende der Woche dann im Podcast reden. Und zu Beginn der Woche war es doch eher noch ein Thema, wie du es gerade geschildert hast, Carsten. Es ging eher so um die Kraftstoffpreise. Ne? Da ist es natürlich immer schnell sichtbar. Da hat der Iran-Krieg sehr schnell durchgeschlagen und Spritpreise sind in Deutschland natürlich auch immer schnell ein großes Thema. Nirgendwo sind Energiepreise so schnell und so klar sichtbar. Im Laufe der Woche hat sich das aber, glaube ich, sehr deutlich gedreht, auch gerade dann eben nochmal durch den Donnerstag, dass wir, glaube ich, diese Zurückhaltung, die es jetzt auch anfangs jetzt noch bei Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche gab, möglichst nicht in den Markt einzugreifen, wenn es um Gas oder den Strommarkt geht. Ich glaube, diese Haltung wird sich nicht durchhalten lassen. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche schon eine deutlich andere Diskussion erleben.
Da stimme ich dir zu, wobei das natürlich auch immer so eine Sache ist. Ne? Also man hat ja zum Beginn des Ukraine-Krieges gesehen, da haben ja viele Leute Gas gespart, auch Haushalte haben dann einfach weniger geheizt. Ich meine, jetzt haben wir so einen Übergang von Winter zu Frühjahr, da könnte man das ja eigentlich wieder tun. Man kann auch weniger Auto fahren, nicht alle, aber viele Leute können das. Wenn man dann diesen Preisdruck rausnimmt, hat man natürlich auch wieder ein anderes Signal. Und das ist natürlich eine schwierige Balance auch der Politik. Klar, die will ihre Wähler nicht verlieren, will zeigen, sie ist handlungsfähig. Gleichzeitig kann natürlich auch so ein Preissignal sinnvoll sein. Es kann ja auch Anreize geben auf andere. Ne? Wenn man sich jetzt gerade überlegt, kaufe ich mir ein neues Auto, was kaufe ich? Benziner, Diesel oder kaufe ich mir doch ein Elektroauto, kann natürlich da auch entsprechende Anreize setzen.
Das ist ja noch ein bisschen auch das Thema bei der Diskussion um einen Gaspreisdeckel oder eine Gaspreisbremse. Das hatten wir ja alles schon mal und die Kritik daran ist, dass, sagen wir mal, eifrige Gassparer weniger entlastet werden als dann Verschwender. Wir erinnern uns, 2023 hatten wir diesen Preisdeckel mit den 12 Cent. Das lief bis zum 31. Dezember 2023 und wird jetzt eben wieder gefordert, teilweise aus der Industrie, teilweise aus einigen EU-Ländern. Die Bundeswirtschaftsministerin lehnt das bislang rigoros ab. Also mit dem Argument, staatliche Eingriffe könnten eben die Preise auch erhöhen. Und in der Tat gibt es auch von Eurogas und anderen Verbänden den Hinweis, dass LNG-Lieferungen, die jetzt gerade unterwegs sind, in anderen Regionen umgeleitet werden könnten, wenn so eine Maßnahme käme. Das könnte bis zu einem Risiko für die Versorgungssicherheit gehen.
Aber das ist ja genau so ein Punkt. Lass uns doch dann mal reingucken, weil es entstehen jetzt an verschiedensten Stellen Diskussionen über Maßnahmen, wie geht man darauf ein? Also sowohl in Brüssel als auch in Berlin und die Länder, da gibt es jetzt verschiedene Diskussions- und Argumentationsstränge. Auch das erinnert mich ein bisschen zurück an die Energiepreiskrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs vor 4 Jahren. Und diese Woche war wirklich turbulent. Carsten, lass uns mal ein bisschen Struktur reinbringen. Es ging los mit einem Energieministerrat auf europäischer Ebene. Im Bundestag wurde eifrig debattiert. Die Bundesländer haben sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Und jetzt am Donnerstag gab es dann einen Europäischen Rat. Lass uns mal auf die wesentlichsten Themen drauf gucken, die mittlerweile in der Diskussion sind, um gegen steigende Energiepreise vorzugehen.
Genau, ich gehe mal einfach auf den EU-Gipfel ein. Der war gestern und ist auch noch teilweise heute und hat einerseits einen Fokus natürlich auf den Iran-Krieg, aber auch auf den Ukraine-Krieg. Energiepreise sind aber eben auch dort ein Thema. Bundeskanzler Merz hatte sich im Vorfeld nochmal dafür eingesetzt, gefordert, ein schnelles Ende des Krieges im Iran herbeizuführen. Das würde uns alle schaden, natürlich auch mit Blick auf die Energiepreise. Diskutiert werden aber in der Tat jetzt auch Details, wie zum Beispiel eine Aussetzung des ETS, des Emissionshandels oder auch Eingriff in den Strommarkt. Also da sind die Österreicher ganz weit vorne mit einem Vorschlag, zusammen mit osteuropäischen Staaten, auch mit Italien und Griechenland, die den ETS aussetzen möchten und die auch die Merit Order anpacken möchten, also das Prinzip des Strompreises. Bundeskanzler Merz hat sich da jetzt dann gestern Abend auch zu geäußert und gesagt, den ETS wollen wir nicht anpacken. Das wäre ein ordentliches Instrument. Gibt es seit 20 Jahren, marktbasierte Technologie offen, die üblichen Hinweise, großer Erfolg. Also das möchte er nicht in Frage stellen, aber er zeigt sich offen dafür, Veränderungen vorzunehmen. Und da geht es vor allen Dingen um die Marktstabilitätsreserve, MSR. Kurz den Mechanismus, der dient dazu, überschüssige Emissionszertifikate aus dem Markt zu nehmen. Also die werden dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingespeist oder eben dauerhaft stillgelegt. Und so will man eben die Preise stabil halten im Emissionshandel und auch die Wirksamkeit des Emissionshandels erhöhen. Wenn zu viele günstige Zertifikate gibt, ist das ja nicht im Sinne des Erfinders. Aber darum geht es jetzt genau. Eventuell eben Zertifikatsentnahme zurückzufahren und somit ein größeres Angebot zu schaffen und damit für niedrigere Preise zu sorgen. Das wäre eben dann ein Kompromiss und weniger scharf, als wenn man jetzt sagt, wir setzen den Emissionshandel komplett aus oder irgendwie sowas. Das wollen viele nicht. Den MSR anzupacken hält beispielsweise auch der Think Tank Epico Klimainnovation für sinnvoll, plädiert aber auch dafür, den ETS beizubehalten. Die haben jetzt einen Vorschlag vorgelegt, auch nochmal eine gezieltere kostenlose Zuteilung vorzunehmen, zum Beispiel Chemieindustrie, die da wirklich Probleme hat, oder negative Emissionen einzubeziehen. Also das ist so grob gesagt die Diskussion an der Stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich dann auch was kommt. Laut Merz in seiner Rede gestern Abend will die Kommission jetzt noch bis zum Sommer Nachjustierungen im ETS vorschlagen, aber wie gesagt, keine Veränderung des Kerns des Emissionshandels.
Schwieriger ist dann vermutlich inhaltlich doch eher die Debatte über die Merit Order. Vielleicht auch da nochmal kurz erläutert, worum geht's. Im Prinzip ist es so, im Strommarkt wird der Bedarf nach Möglichkeit immer durch die günstigsten Kraftwerke gedeckt. Das heißt, die günstigsten Kraftwerke werden zuerst abgerufen und nach kommen dann teurere Technologien rein, sodass am Ende des Tages eben in bestimmten Situationen dann Gaskraftwerke laufen, die im Strommarkt die teuersten Kraftwerke sind. Und das teuerste Kraftwerk ist dann aber immer preissetzend. Das heißt also, für alle Anlagen gilt dann der gleiche Preis. Und auch da kommt wieder Österreich ins Spiel. Österreich ist eines der europäischen Länder mit einem sehr hohen erneuerbaren Anteil, bilanziell betrachtet mittlerweile bei ca. 90%. Und Trotzdem sind die Gaskraftwerke dann eben auch in Österreich immer wieder preisbestimmend. Und es gibt eine sehr hitzige Debatte über das Energiepreisniveau in Österreich, was auch daran liegt, dass die Energieversorgungsunternehmen in Österreich größtenteils in staatlicher Hand sind. Also da richtet sich dann auch der Unmut schnell gegen die politisch Handelnden. Und Österreich hat jetzt nochmal zusammen mit anderen Ländern einen Vorstoß zum Merit Order eingebracht, der im Prinzip eigentlich auch auf die CO2-Kosten abzielt, weil, ich sag mal, die Merit Order in Gänze zu verändern, zu kippen, das ist eigentlich nicht wirklich möglich, weil es ein in vielen Bereichen praktiziertes ökonomisches Modell ist. Das ist beim Erdöl so, das ist bei Getreide so, bei anderen Gütern, die weltweit gehandelt werden, ist das ein normales ökonomisches Modell. Es gibt auch aus vielen Ländern eben deutlichen Widerspruch zu Eingriffen in die Merit Order, aber es kommt sozusagen so ein Hebel, wo man sagt, naja, die CO2-Preise schlagen durch dieses Modell am Ende des Tages auch auf die Erneuerbaren durch und es gibt möglicherweise eine Debatte darüber, ob man die CO2-Kosten bei den Gaskraftwerken irgendwie anders berechnet, sodass sie weniger stark durchschlagen auf den gesamten Strommarkt.
Ja, die Diskussion kennen wir ja auch aus der Gaskrise 2022 über die Merit Order. Und in der Tat, du hast darauf hingewiesen, es gibt diesen Link zum Emissionshandel. Also wenn das fossile Kraftwerk den Preis setzt, schlägt der CO2-Preis eben dann auch auf die Erneuerbaren durch. Und irgendwo kann man das verstehen, die Argumentation, wenn man sagt, wir haben hier schon 90% erneuerbaren Strom und zahlen dann aber irgendwie die Preise für die Gasverstromung dann komplett plus CO2-Preis. In der Tat, das ist schwierig, aber du hast auch darauf hingewiesen, richtigerweise, so eine richtige Alternative zum Merit-Order-Prinzip gibt's nicht. Das ist ein normaler Marktmechanismus, den kennt man auch aus anderen Märkten, bis hin zu Hotelzimmern, glaube ich. Und da ist ja jetzt die Frage, was will man stattdessen machen? Also so richtig schlüssige Alternativen, die sind mir nicht bekannt. BDI und BDEW waren entsprechend auch vor der Abschaffung. Also es könnte ja nicht darum gehen, jetzt die Liberalisierung des Strommarktes ein Stück weit rückgängig zu machen. Das würde auch den EU-Strombinnenmarkt gefährden, wenn man jetzt an diesen Mechanismus rangeht. Ja, wo sind die Alternativen? Iberisches Modell gibt es noch und so weiter. Aber das ist alles, das sind wirklich Eingriffe dann in den Markt. Und das ist die Frage, will man das?
Es ist ja auch nicht so ein Aushandeln wie auf dem Wochenmarkt, ne? Also ich meine, wenn ich da irgendwie 3 Verkäufer habe und die verkaufen alle Gurken, und einer hat die teuersten Gurken, dann ziehen nicht die anderen automatisch nach und verkaufen die auch zu dem höchsten Preis, sondern wahrscheinlich wird sich das irgendwie angleichen, weil die Kunden kaufen bei dem günstigsten. Aber das geht natürlich beim Strom nicht. Man kann da, wenn man Strom einkauft, ja nicht von Marktstand zu Marktstand gehen. Das funktioniert ja einfach da nicht so.
Ja, und interessant ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt gerade nochmal auf die Diskussion in Österreich selbst blickt. Carsten, du hattest gerade die Reaktion in Deutschland angeguckt vom Industrieverband BDI und vom Energieverband BDW. In Österreich hat sich der Energieverband in Österreich auch zu Wort gemeldet und interessanterweise auch dagegen votiert, hier mit Eingriffen tätig zu werden. Und wenn man dann gerade noch mal in Erinnerung ruft, das, was ich vor 2-3 Minuten gesagt habe, dass da natürlich auch die staatlichen Energieunternehmen organisiert sind und gleichzeitig aber die politisch Handelnden von Österreich auf europäischer Ebene sich auf eine Abkehr von der Merit Order einsetzen oder zumindest dort gewisse Eingriffe bevorzugen würden, ist das eine sehr spannende Debatte. Da lohnt sich, glaube ich, auch in Österreich nochmal genauer drauf zu gucken und vielleicht die Kollegen aus Österreich auch bei einer der nächsten Folgen mal mit dazu zu holen und uns da nochmal einen tieferen Einblick zu geben.
Aber man merkt, diese Diskussionen kommen immer wieder auf, ne? Also wie die Unternehmen auch ihre Krisenstäbe jetzt reaktivieren, reaktiviert die Politik auch dann wieder alte Vorschläge von vor ein paar Jahren, sei es dass man die Merit-Order ablehnt, sei es, dass man vielleicht wieder auf Kernkraft setzt, das kommt jetzt irgendwie alles wieder.
Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil auf nationaler Ebene haben wir momentan tatsächlich jetzt wieder ganz neue Debatten. Und ich glaube, auf zwei sollten wir mindestens mal eingehen. Das eine ist der Blick auf die heimische Erdgasförderung. Und das andere ist eine Diskussion über den Wiedereinstieg in die Kernenergie. Gerade auch interessant, dass wir das jetzt in der Krise nochmal verschärft hervorholen, weil vielleicht sollten wir das mal ein bisschen sortieren und auch über die zeitlichen Dimensionen blicken bei den beiden Themen. Und vielleicht lass uns da vielleicht lieber mal tatsächlich mit dem Thema Erdgasförderung einsteigen. Vielleicht noch ein bisschen eine kurzfristigere Lösung gegebenenfalls sein kann, aber die mit unheimlich schwierigen Debatten wahrscheinlich begleitet sein würde. Katharina Reiche hat schon, glaube ich, in der vorvergangenen Woche sich dazu geäußert und gesagt, ja, wir sollten doch mal drauf gucken, dass wir die heimische Gasförderung nicht mehr behindern. Und sie hat das nicht weiter ausgeführt, aber es stellte sich dann die Frage, was ist damit gemeint? Ja.
Stadtwerke stehen vor gewaltigen Investitionen für die Energiewende. Gleichzeitig schmälern angespannte kommunale Haushalte, steigende regulatorische Anforderungen und volatile Märkte ihre wirtschaftlichen Spielräume. Wie lässt sich diese Investitionslast stemmen? Welche Finanzierungsstrategien sind tragfähig und welche Rahmenbedingungen braucht es jetzt? Darüber diskutieren wir im Energate Talk, Energiewende, Finanzierung, wie meistern Stadtwerke die Investitionslawine, am 25. März 2026 um 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Und dann gab es in der vergangenen Woche ein Gutachten ihres wirtschaftlichen Beratergremiums um Veronika Grimm und Justus Haukapp. Und da wurde es dann deutlich ausgeführt, weil da gibt es ein Kapitel, das sich explizit dem Thema Fracking in Deutschland widmet. Also einer unkonventionellen Erdgasfördermethodik, die durchaus, ja, auch ökologische Folgen haben kann, und dessen ungeachtet, oder sie gehen auch darauf ein, aber die Experten sagen, Fracking, diese Debatte sollten wir in Deutschland nochmal eröffnen.
Genau, da steht drin, eine Möglichkeit wäre es, die Gasextraktion etwa durch Fracking zu erlauben und ernsthaft zu prüfen und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu reduzieren. O-Ton-Gutachten, Kurzgutachten zur Eskalation im Nahen Osten. Und Frau Reiche, du hast es angedeutet, hat es vorher schon gesagt, dass wir der heimischen Förderung keine weiteren Steine in den Weg legen sollen. Und offenbar ist eben auch Fracking damit gemeint. Das ist natürlich ein rotes Tuch für Umweltverbände, für die Grünen. Und hier ist jetzt die Debatte eröffnet, wie reagiert man auf eine Gaspreiskrise, indem man sagt, wir brauchen mehr heimisches Gas, oder indem man eben dann doch sagt, wir müssen jetzt auch die anstehenden Gesetze nochmal in Hinblick auf den erneuerbaren Ausbau modifizieren. Die Debatte wird uns jetzt in nächster Zeit beschäftigen.
Ein rotes Tuch auch für die Länder, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, weil es gibt seit 2017 ein Gesetz, das Fracking in Deutschland weitgehend verhindert, aber Pilotbohrungen bzw. Forschungsbohrungen wären erlaubt. Das haben dann aber die Bundesländer alle bei sich ausgeschlossen. Und wenn wir jetzt mal gucken, wo liegen die interessanten Vorkommen, die durch die Fracking-Methode gefördert werden könnten, dann ist das vor allem wirklich die größten Mengen an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch um den Bodensee oder vor Rügen gewisse Flächen, und das dürften mit den Ländern auch sehr interessante Diskussionen werden.
Ja, die haben ohnehin Redebedarf. Also Stichwort Niedersachsen. Es gibt jetzt den Antrag von Niedersachsen und anderen Ländern auf eine Sonderenergieministerkonferenz am 27. März. Dort wollen sie dann Ministerin Reiche sprechen und zum Gegensteuern angesichts der Energiepreisentwicklung auffordern. Und da geht es explizit auch darum, dass sie ihren Fokus stärker auf die Erneuerbaren legt. Also Begründung, ich habe es mir gestern angeschaut, ist eben tatsächlich die zugespitzte Lage. Es würde nicht ausreichen, nur Benzin- und Dieselpreise an der Tankstelle so ein bisschen zu regulieren, sondern es geht tatsächlich auch um den Heizkeller, um Perspektive Strom. Und sie plädieren unter anderem konkret für die versprochene Senkung der Stromsteuer für alle, aber auch mehr für mehr Sonnenausschreibungen, für mehr Windenergie an Land. Also das ist der Vorschlag, der ursprünglich ja aus Bayern sogar kam.
Da ist der Fokus ein deutlich anderer, merkt man schon. Ne? Also es geht jetzt eben nicht der Blick Richtung heimisches Erdgas oder vielleicht auch Kernkraft, können wir gleich nochmal eingehen, sondern eher eine Stärkung des erneuerbaren Ausbaus.
Das ist jetzt die Bruchlinie, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich andere, vor allen Dingen natürlich die AfD, aber auch aus Unionskreisen einige und die CSU, die nochmal auf das Pferd Kernkraft setzen wollen und vor allen Dingen auf diese kleinen Kernkraftanlagen, die Mini-AKWs.
Gut, ihr zwei. Ja, viele Themen, die heute anzudiskutieren waren, die alle noch nach weiterer Vertiefung verlangen. Wir gehen dem natürlich auch in der Redaktion weiter nach. Die Themen werden uns intensiv weiterhin begleiten. Natürlich wünschen wir uns alle, dass der Iran-Krieg nicht mehr lange anhält. Wünschen uns natürlich, dass es im Iran zu einer ganz anderen Menschenrechtssituation kommen würde, als es auch vor dem Krieg der Fall war. Viel Anlass zu Optimismus gibt es da leider momentan nicht, aber wir hoffen natürlich das Beste und ja, wir werden sehen, wo wir in einer Woche stehen bei all den Diskussionen, die wir heute angesprochen haben. Ich bin gespannt drauf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Gerne. Tschüss.
Schöne Woche. Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.